Himmelklar ist hier. Ich bin Verena Tröster und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, Professor Dr. Eckhard Nagel, Chirurg und Transplantationsmediziner. Er sieht täglich die Grenzen zwischen Leben und Tod und er sagt, die moderne Medizin, das ist ein Ort, an dem man die Wunder des Lebens wirklich sieht, jeden Tag. Wenn er zum Beispiel erfolgreich eine Niere transplantiert und
dieses Organ ganz rosig wird und dann häufig schon innerhalb von einer Minute, 120 Sekunden eine Urinproduktion beginnt, die man dann aus dem Ureter fließen sieht, das ist wirklich faszinierend.
Natürlich gibt es aber auch die Schattenseite. Menschen, denen er nicht mehr helfen kann, die sterben müssen. Und auch privat beschäftigt ihn dieses Thema, denn Eckhard Nagel hat das Unfassbare erleben müssen. Er hat 2 Kinder im Säuglingsalter verloren.
Es ist der Moment, denke ich, für alle Eltern, Vater oder Mutter, wo sich die Erde auftut, wo ein unendliches, tiefes, schwarzes Loch im wahrsten Sinne des Wortes ohne erkennbares Ende vor einem liegt.
Über all das sprechen wir. Professor Dr. Eckhard Nagel ist da. Ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Himmelklar.
Hallo, grüß Gott.
Wo genau haben Sie die Zeit für dieses Gespräch hier abgezwackt? Also das frage ich mich wirklich, wenn ich mir anschaue, was Sie alles tun. Wo fehlen Sie gerade? Kann man das sagen?
Also ich habe jetzt noch gleich Visite zu machen und insofern warten noch einige Patientinnen und Patienten auf mich. Aber danach ist dann für diesen Tag auch die Arbeit mehr oder weniger getan. Man wird ja nie ganz fertig. Aber das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss, damit man nicht schlechten Gewissens die Zeit, die man vielleicht zur Regeneration braucht, erlebt. Aber natürlich ist eigentlich immer etwas zu tun.
Wie sieht ein normaler Tag bei Ihnen aus? Pendeln Sie zwischen OP und Uni?
Ja, ich pendle zwischen medizinischer Versorgung, Universität, Administration, bin aktuell auch als Gründungsvorstand für die Medizinische Universität der Lausitz noch einmal dabei, einen weiteren Medizinstudiengang in Deutschland zu etablieren. Und das sind natürlich dann Schnittmengen, die zwischen universitärer Arbeit, administrativer Arbeit, Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten und Patientenbehandlung tatsächlich ein Gesamtmosaik darstellen, das alle Facetten dieser Tätigkeit dann auch bietet.
Eine Facette dieser Tätigkeit ist das Thema Tod und Sterben. Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Sie haben ja wirklich an unheimlich vielen Fronten mit diesem Thema zu tun. Natürlich als Transplantationsmediziner, als Philosoph guckt man nochmal ganz anders drauf, als Theologe und dann eben auch privat. Ehrlich gesagt fällt es mir ein bisschen schwer, Sie, weil ich selber Mutter bin, Sie danach zu fragen. Ich würde aber gerne mit Ihnen darüber reden, wenn das für Sie in Ordnung ist. Sie haben 2-mal ein Kind verloren. Können Sie uns davon erzählen?
Also es ist tatsächlich nichts, was ich gerne in die Öffentlichkeit trage. Es ist aber bekannt und insofern kann man auch darüber sprechen. Es ist der Moment, denke ich, für alle Eltern, Vater oder Mutter, wo sich die Erde auftut, wo ein unendliches, tiefes, schwarzes Loch im wahrsten Sinne des Wortes ohne erkennbares Ende vor einem liegt. Und insofern natürlich auch eine grundlegende Veränderung des eigenen Lebens. Man ist, glaube ich, von Natur aus darauf vorbereitet, eine nächste Generation, so man sie empfangen und großziehen darf, immer damit zu verbinden, dass sie einen selbst am Ende des Lebens begleitet. Und wenn das unerwartet anders geschieht, dann ist es eine Tragödie im umfassenden Sinne. Und insofern sind das natürlich Momente, die einem niemals mehr aus den Gedanken, aus ja, der eigenen Genetik herausgehen werden, sondern die einen dauerhaft im Hinblick auf Haltung, im Hinblick auf Einstellungen, im Hinblick auf Perspektiven einnehmen, mitbestimmt.
Können Sie das konkreter machen, inwiefern diese Trauer immer da ist und Teil von Ihnen ist? Sie verändert sich ja auch über Jahre.
Naja, Trauer verändert sich tatsächlich. Wir reden hier über Ereignisse, die fast 30 Jahre her sind. Und insofern hat sich im Sinne sozusagen des Verarbeitens der Trauer natürlich eine ganz andere Grundhaltung ergeben. Die wesentliche Grundhaltung in meinem Leben heute ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Begegnung, auch mit den Kindern in meinem Leben, die nur kurz auf dieser Erde waren, aber sie gehören sozusagen in das Ganze einer wunderbaren Familie. Und insofern ist das natürlich eine heute völlig andere Perspektive als 1996 oder 1997.
Können Sie sagen, wie Sie das überlebt haben? Wie Sie das geschafft haben?
Ja, einmal hat man das geschafft mit Menschen, weil Menschen einen unterstützt haben, und Menschen sind natürlich in dem Fall meine Frau, in dem Fall unsere älteste Tochter, meine Eltern, aber Freundinnen und Freunde vor allem, die mit einem diesen Weg gegangen sind, die einen respektiert haben in der Traurigkeit, in der Ratlosigkeit, in der Verzweiflung, in der Wut und in der Ungehaltenheit, die bisweilen Teil ja eines solchen Trauerprozesses ist. Also ganz wesentlich sind es die Mitmenschen. Und zum anderen ist es tatsächlich in meinem Fall der Glaube, der durch diese Ereignisse wie durch kein anderes Ereignis in meinem Leben in Frage gestellt wurde, der zu einer intensiven und, wie ich gerade schon mal gesagt habe, auch wütenden Debatte mit Gott geführt hat. Das Gefühl des Verlassenseins, das Gefühl des Ausgestoßenseins, alles das, was wir in der Hiob-Geschichte ja an verschiedensten Stellen lesen können, ist auch Gegenstand meiner persönlichen Debatte mit Gott gewesen und bis heute immer noch wieder Teil eines aber sehr lebendigen Dialoges. Und dass dieser Dialog eben durch dieses Ereignis gestärkt, lebendiger und auch wirklich lebensbestimmender geworden ist, das hätte ich Ihnen vor knapp 30 Jahren so nicht gesagt. Das kann ich heute durch den Lauf der Dinge sagen und auch empfinden, wahrnehmen. Also insofern ist dieses Prozesshafte sowohl mit Menschen wie eben im Glauben, glaube ich, das Wesentliche, worüber man berichten kann. Für jemanden, der in einer solchen Phase irgendwo im Tunnel steckt, ist das schwer sich vorzustellen, aber im Rückblick und mit der Erfahrung kann man das so beschreiben.
Das, was Ihnen passiert ist, war das der Grund, weshalb Sie kein Kinderarzt geworden sind? Ich habe gelesen, das war ursprünglich Ihr Berufswunsch.
Das ist eine ganz andere Geschichte, die weiter vorlag oder weit, aber jedenfalls knapp 10 Jahre davor entschieden wurde. Ich selber bin tatsächlich gestartet mit dem Grundgefühl, ich möchte gerne Kinderarzt werden, weil ich viel Freude eben mit Kindern immer auch schon als junger Mensch, als Geschwisterkind, als Konfirmandengruppenkind, wie auch immer gehabt habe. Und insofern hatte ich mir das in der tiefen Überzeugung, gerne Arzt werden zu wollen, dann auch als eine ideale Fachgebietsbezeichnung vorgestellt. Ich habe dann während meiner Ausbildung auf einer Kinderintensivstation ein Vierteljahr gearbeitet, habe in diesem Vierteljahr, jetzt wir reden über das Jahr 1985, wo in vielerlei Hinsicht auch die Intensivmedizin in der Kinderheilkunde noch sehr viel fragiler, sehr viel weniger erfolgreich, sehr viel beschränkter gewesen ist als heute. Damals waren eben die Möglichkeiten begrenzt, gleichzeitig die Erwartungshaltung natürlich genauso groß wie heute. Und insofern bin ich eigentlich jeden Abend nach Hause gegangen, nach Gesprächen mit enttäuschten, schwer traumatisierten oder in aller Hoffnung fokussierten Eltern, von denen ich wusste, dass auch die mit Hoffnung beladenen unter Umständen noch enttäuscht würden. Und das hat mich nicht losgelassen. Das ist etwas, was ich mit nach Hause genommen habe. Das ist etwas, was ich auch in meinem Glauben permanent hinterfragt habe, gesagt habe, wie kann das sein, dass Gott solche Leidensgeschichten überhaupt erlaubt, dass so etwas überhaupt passieren kann? Und warum sind uns so stark die Hände gebunden? Warum kann man nichts tun? Und das hat mich grundsätzlich an meiner Berufung zum Arzt zweifeln lassen. Und insofern war es, glaube ich, eine gute und richtige Entscheidung, an dieser Stelle diesen Weg nicht zu gehen. Wie das Leben so spielt, ist ja dann schon mit dem Mitte der 90er Jahre, 1998, 99, durch den Tod meines Chefs Rudolf Bichlmeier mir die Aufgabe zugefallen, ein Rehabilitationszentrum für transplantierte Kinder und Jugendliche mit zu übernehmen und zu betreuen. Und insofern habe ich jetzt dann am Ende in den letzten 25 Jahren eine sehr starke Fokussierung auf zwar die Transplantationsmedizin, aber im Kinder- und Jugendalter nochmal erfahren. Und heute sind viele meiner Patientinnen und Patienten eben Kinder und Jugendliche. Also insofern manchmal geben die Schicksalswege einige Kurven, um dann doch da anzukommen, wo man meinte, dass es richtig sein könnte. Und heute gehe ich halt mit diesen Herausforderungen ganz anders um als junger Studierender.
Haben Sie, um noch mal kurz einen Schritt zurückzugehen, eine Antwort für sich darauf gefunden, warum bindet Gott uns die Hände? Warum können wir nichts tun?
Ja, das sehe ich heute nicht mehr so. Ich sehe schon, dass Gott uns viele Möglichkeiten gibt, auch mit den biologischen Ereignissen, die unser Leben prägen, umzugehen. Nicht nur die fantastische Entwicklung der modernen Medizin zeigt ja, dass wir in der Erkenntnis befähigt werden, wirklich lebensrettend zu handeln, immer in dem Bewusstsein, dass das, was wir tun, ein Baustein ist, ein Stück Fundament für ein Leben, dass wir über das Leben am Ende des Tages nicht entscheiden, sondern dass dazu andere Zusammenhänge betrachtet werden müssen oder andere Dinge zusammenkommen. Also wir haben viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten sind Gott gegeben. So sehe ich das und so erlebe ich das auch. Und wenn man sozusagen an die Wundertaten eines Gottes glauben möchte, dann muss man in die Medizin schauen, weil dort kann man sie eigentlich immer wieder ganz konkret erleben, wenn man wacher Sinne ist und die Dinge beobachtet, wie sie sich entwickeln. Das ändert nichts daran, dass wir alle endlich sind. Das ändert nichts daran, dass sozusagen die Vergänglichkeit von uns als Individuen, als Menschen, von allem, was sozusagen als Kreatur auf dieser Erde lebt, ein natürliches Momentum ist, das uns innewohnt und mit dem wir leben lernen müssen und das auch akzeptieren müssen. Das ist nichts, wo uns Gott verlässt, das ist nichts, wo Gott uns selbst überlässt, sondern wo wir Teil ja auch in unserem christlichen Glauben auch der Überwindung des Todes gewahr werden können, indem wir eben im Glauben an ein ewiges Leben auch eine andere Perspektive gewinnen. Aber in der konkreten Situation auf der Station, in der bisweilen auch schicksalshaften Konfrontation mit völlig unerwartetem Leid, ist es natürlich im ersten Moment nicht so zu erkennen. Aber als erfahrener Arzt kann man natürlich anders auf solche Situationen heute zugehen, als wenn man betroffen ist oder als jemand, der vielleicht auch damit sich überhaupt noch nie auseinandergesetzt hat.
Wie fühlt sich das an, wenn Sie im OP stehen und merken, ich habe ein Organ transplantiert und Sie sehen, das arbeitet? Was ist das für ein Gefühl?
Ja, wenn ich gerade davon gesprochen habe, dass moderne Medizin ein Ort ist, an dem man die Wunder des Lebens erkennen kann, dann ist sozusagen so eine Durchblutung einer Niere, nachdem man die Gefäße öffnet und dieses Organ ganz rosig wird und dann häufig schon innerhalb von einer Minute 120 Sekunden eine Urinproduktion beginnt, die man dann aus dem Ureter fließen sieht, das ist wirklich faszinierend in einer ganz besonderen Art und Weise, weil man weiß, zwar auf der einen Seite habe ich jetzt hier Gefäßanastomosen genäht, arterielle und venöse, und habe damit sozusagen einen Teil der Grundvoraussetzung für die Funktion des Organs wieder geschaffen, aber alles, was in einem solchen Organ ein Wunderwerk besteht. Und wenn man sich das mal genau anschaut im Anatomieatlas, dann ist das eine höchst differenzierte Funktion, um am Ende aus unserem Organismus bestimmte Gifte zu entfernen. Das ist schon faszinierend und in einem wahrsten Sinne des Wortes beglückenden Kontext zu sehen. Also insofern ist eine solche Arbeit natürlich mit großer Dankbarkeit verbunden.
Sie haben in Ihrem Leben das oft erleben dürfen schon, einige Organe transplantiert, viele schwerstkranke Menschen auch wieder aufstehen sehen. Aber natürlich ist es ja auch so, auch das haben Sie schon angesprochen, es gibt natürlich die andere Seite, es bekommen auch gar nicht erst alle ein Organ. Da ist man viel konfrontiert auch mit Ungerechtigkeit. Der Tod ist ja auch nie gerecht gefühlt nach unseren Maßstäben. Wie geht man damit um?
Ob der Tod nicht gerecht ist, das weiß ich nicht, weil ich ja gerade schon gesagt habe, oder ob die Begrifflichkeit passt, würde ich in Frage stellen. Aber natürlich nehmen wir mal die Frage der Organverteilung. Das ist ein exemplarisches Momentum, wie Entscheidungen im positiven Sinne für eine Person zu negativen Entscheidungen werden können für eine andere Person. Wir haben 10.000 Menschen in Deutschland auf der Warteliste. Wir transplantieren jedes Jahr knapp 2.000 Organe. Also man kann sich leicht ausrechnen, wie viele Menschen auf der Warteliste bleiben. Und wenn wir auch gewahr werden, dass von diesen Menschen auf der Warteliste aufgrund der Erkrankung eine ganze Reihe von Personen sterben, während der Wartezeit, dann ist das natürlich eine in höchstem Maße hinterfragte Praxis. Warum kriegt Patient A und nicht Patient B das Organ zugeteilt? Wir haben uns bemüht, in aller Transparenz und in aller Offenheit biologische Kriterien als Grundlage für ein solches Verteilungssystem zu wählen. Es gibt sicher eine ganze Reihe von anderen Kriterien, die man in einer solchen Verteilungsgerechtigkeitsdebatte angehen kann, aber die biologischen sind noch die eindeutigsten und auch am einfachsten zu vermittelnden. Wie geht man um mit der Frage der Enttäuschung oder eben auch dieses Gefühls, ungerecht behandelt worden zu sein? Da hilft eigentlich nur das Gespräch und die unbedingte Transparenz, die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung. Das führt häufig zum Verständnis, nicht immer.
Was ist Ihre Erfahrung? Wie reagieren Menschen, wenn sie konfrontiert werden, damit zum Beispiel kein Organ bekommen zu können oder damit konfrontiert werden, dass es keine Hilfe mehr für sie gibt? Dass sie sterben werden.
Ja, das ist ein Gebiet, das ja besonders die Palliativmedizin betrifft, wo wir uns dankenswerterweise auch dahingehend entwickelt haben, zu sagen, das ist ein Teil unserer modernen Medizin. Wir beziehen uns ja in der Entwicklung der europäischen oder auch heute der weltweit sogenannten modernen Medizin, in der westlichen Hemisphäre geprägte Medizin ist, auf die Naturwissenschaft, aber eben auch auf die historische Bezugsperson Hippokrates. Hippokrates war ein griechischer Arzt, der vor knapp 3000 Jahren gelebt und gewirkt hat und dessen wesentliches Momentum war, eine Vertragsbeziehung herzustellen zwischen Ärzten zu diesem Zeitpunkt und Patientinnen und Patienten. Also klar zu definieren, was ist die Rolle eines Arztes, was darf ein Patient erwarten, was sind die ethischen Grundlagen des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Und in diesem Verhältnis ist klar definiert, dass niemand als Arzt oder Ärztin einem Patienten schaden darf, dass es immer um das Wohlergehen von Patientinnen und Patienten geht und dass es auch im Hinblick auf einen Verhaltenskodex darum geht, die Bedürfnisse der Betroffenen unterschiedslos zu respektieren. In der Realität ist das schwierig, einfach deshalb, weil wir natürlich knappe Ressourcen haben. Das ist Teil unserer generellen Lebensbedingungen. Ähnlich wie die Endlichkeit des Lebens sind auch die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, begrenzt. Der Mensch mag das nicht so richtig gerne akzeptieren. Was passiert, wenn wir es nicht akzeptieren, erleben wir gerade im Kontext des Klimawandels, wenn wir unsere Natur so ausbeuten, dass sie sich nicht regenerieren kann, dann werden wir auch unsere Lebensgrundlage verlieren. Also insofern ist der Umgang mit knappen Ressourcen eine wichtige Voraussetzung für menschliches Dasein. Und deshalb müssen wir eben auch akzeptieren, dass nicht für alle die notwendigen Behandlungsmöglichkeiten zu jeder Zeit vorhanden sind. Das haben wir in der Pandemie recht eindrücklich gemerkt, wenn es um die Frage der Intensivbetten, wenn es um die Frage von Impfmedikation oder auch anderer Medikation ging, dann war immer die Frage, wie kann man das, was vorhanden ist, gerecht verteilen zwischen den mehr als möglichen Bedürftigen. Und dazu gibt es Kriterien. Wir forschen da dran in unseren wissenschaftlichen Arbeiten, wie gerechte Kriterien aussehen, welche Bedeutung das Alter hat, welche Bedeutung soziale Würdigung hat, welche Bedeutung letztendlich aber auch die Zugehörigkeit zu bestimmten vulnerablen Gruppen, also verletzlichen Gruppen vorhanden ist und wie und in welcher Art und Weise Gesellschaft verpflichtet ist, diese potenziellen Nachteile auch auszugleichen, um dann Verfahrensweisen vorzuschlagen, in denen man tatsächlich mit diesen verschiedensten Erwartungshaltungen so gut es geht umgehen kann. Und im Hinblick auf den Tod, den zu erwartenden Tod, haben wir eben die Palliativmedizin einbezogen. Jetzt komme ich wieder zurück auf Hippokrates. Hippokrates hatte für seine damalige Arzt-Patient-Beziehung definiert, dass der Arzt den Patienten verlässt in dem Moment, wo deutlich wird, dass Behandlung nicht mehr zu einer Verlängerung des Lebens oder zu einer Heilung von Krankheit beitragen kann. Und die eigentliche Sterbephase war Priestern vorbehalten, diese zu begleiten. Das hat sich lange bis ins Mittelalter fortgesetzt, dass die Zuständigkeit nicht in der Medizin für sterbende Patienten lag, sondern eben in der Kirche oder in den Religionen. Eigentlich bis ins Ende des 20. Jahrhunderts war das so fixiert. Dann ist mit der Wahrnehmung der Möglichkeiten, die moderne Medizin hat im Hinblick auf das Lindern von Leiden deutlich geworden. Es ist eigentlich nicht verantwortlich, im Hinblick auf den ärztlichen Behandlungsauftrag Menschen nicht auch am Ende ihres Lebens bis ins Sterben hinein zu begleiten. Und deshalb haben wir heute eine so wichtige Gebietsbezeichnung wie die Palliativmedizin, die eben Menschen, die nicht mehr geheilt werden können von einer tödlichen Erkrankung, im Sterben begleitet, ihr Leiden lindert und damit sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes barmherzig Menschen beisteht.
Gleichzeitig gibt es heute ja auch die Idee, Religion in der Medizin viel besser zu nutzen oder, um es ein bisschen breiter zu fächern, Spiritualität in der Medizin zu nutzen. Sie engagieren sich bei der Initiative SPECI, Spiritual Essential Care Interprofessional, übersetzt spirituelle existenzielle Sorgearbeit, geleistet von Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Was genau ist das?
Also ich glaube, man kann gar nicht genau definieren, was es ist, worum es aber geht, kann man definieren. Es geht darum, wie Sie es gerade schon gesagt haben, uns als Menschen zu begreifen, die ein biologisches Fundament haben, das in faszinierender Art und Weise in verschiedensten Zell- und Organstrukturen funktioniert, deren Endlichkeit wir schon erwähnt haben. Dass wir Menschen sind, die gleichzeitig beseelt sind, also eine sehr individuelle, psychisch-spirituelle Komponente haben, die unser individuelles Sein nochmal besonders bestimmt und die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen nochmal präzisiert. Und dass es im Hinblick auf die medizinische Versorgung eine Verbindung geben muss zwischen diesen beiden Komponenten, die eben nicht nur sozusagen ein materieller Körper und ein psychischer Körper ist, sondern die eben mit der spirituellen Dimension auch eine energetische Erweiterung erfahren, die wir uns nur schwer vorstellen können und denen es in der Philosophie, in der Theologie, in der Metaphysik natürlich ganz unterschiedliche Bilder gibt, die aber erkennbar auch Bestandteil eines jeden Individuums ist. Für viele ist es heutzutage eher verschüttet, weil sie den Zugang zur eigenen Spiritualität nur unzureichend im Laufe des eigenen Lebens entwickelt haben. Aber es gibt selbstverständlich eine große Gruppe von Menschen, die hier Sensibilitäten haben, die ansprechbar sind und die zu der Bewältigung einer bestimmten Problemsituation beitragen können. Und im Kontext der Medizin geht es halt darum, tatsächlich diese Ressource, die wir als Menschen haben, diese Kraft, die wir als Menschen haben, wirklich auch zu nutzen, um sie in den verschiedensten Kontexten, sei es zur Überwindung und Heilung einer Erkrankung, sei es auf den letzten Wegstrecken im eigenen Leben, dann auch wirklich zu mobilisieren. Und dazu braucht es die Ansprache, dazu braucht es ein Verständnis der umsorgenden Medizin, dass es diese Spiritualität als eine menschliche Grundlage gibt. Das ist unzureichend in der naturwissenschaftlichen Medizin bisher berücksichtigt und deshalb setze ich mich dafür ein mit vielen anderen erfahrenen Ärztinnen und Ärzten, das hier noch stärker mit in den Fokus zu nehmen. Und hier treffen sich natürlich auch unterschiedliche Berufsgruppen. Denn diese Frage der spirituellen Ansprechbarkeit gilt natürlich nicht nur aus einer ärztlichen Perspektive, sondern sie gilt natürlich auch ganz stark aus einer pflegerischen Perspektive, aus der Perspektive von Theologinnen und Theologen, aus der Perspektive von vielen Gesundheitsberufen, die sich eben um die Umsorgung eines Menschen kümmern und engagieren.
Wie kann das ganz konkret denn aussehen? Also wenn wir vielleicht mal in dem Bild bleiben, was Sie eben gezeichnet haben. Es ist lange so gedacht worden, der Arzt verlässt das Patientenzimmer in dem Moment, wo nichts mehr getan werden kann und die Kirche übernimmt. Wie kann es denn in Zukunft sein, wenn man Spiritual Care ernst nimmt?
Ja, eigentlich haben wir ja schon in der Entwicklung von Krankenhäusern, die sehr stark auf klösterliche Rahmenbedingungen Bezug genommen haben im Mittelalter, schon diese Verbindung zwischen dem Wissen um das Spirituelle im Leben und das damals auch sehr kursorische Wissen um das Biologische im Leben. Je weniger man über die Biologie wusste, desto mehr hat man sich natürlich auf die metaphysischen Erklärungen des Daseins und eben auch des Schicksals bezogen. Das war ein starkes Tappen im Dunkeln. Heute, glaube ich, haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben ein wirklich eindrucksvolles Wissen mit allen Einschränkungen und allen schwarzen Flecken auf der Landkarte der Biologie, aber doch ein eindrucksvolles Wissen über die Grundzusammenhänge des körperlichen Daseins. Wir haben vielfältige Erfahrungen gesammelt mit der Psyche und der seelischen Struktur von Menschen, gerade unter medizinischen Rahmenbedingungen. Und mit diesem Fundament können wir natürlich noch mal sehr viel klarer sehen, was ist eigentlich unsere Spiritualität, was ist unsere Beziehung über den eigenen Organismus, über die eigene Persönlichkeit hinaus, in die Welt, in unsere Umgebung, zu unseren Mitmenschen, zu den Kontexten, in denen wir leben, zum Kosmos insgesamt. Und indem wir das wahrnehmen können, können wir diesen Bereich natürlich auch ganz anders ansprechen. Das heißt, indem ich auf Menschen zugehe, sie nach ihren Vorstellungen vom Dasein, nach ihrer Vorstellung gerade im Kontext des erwarteten Todes frage, wie, in welcher Art und Weise stellen Sie sich denn vor, geht es weiter? Was sind die Bedürfnisse, die Sie über das hinaus, was Sie als Medikament, als konkrete Umsorgung bekommen, wo, in welcher Art und Weise könnten sie noch unterstützt werden? Was fehlt ihnen da? Indem man Menschen so anspricht, kann man natürlich tatsächlich einen Dialog zur spirituellen Verortung eines Menschen führen. Und das kann im Kontext eben der Medizin eine äußerst hilfreiche zusätzliche Ressource werden.
Gibt es dazu Zahlen? Gibt es dazu Studien? Weiß man, wie wichtig diese Ressource sein kann?
Es ist spannend, dass Sie zuerst nach Zahlen fragen, weil natürlich die naturwissenschaftliche Medizin eigentlich das immer als erstes fragt, wie sehen die Zahlen aus, wie sind die Statistiken, gibt es sozusagen eine klare statistische Ergebniskonstellation? Nein, das gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Was es aber natürlich gibt, sind Beobachtungen. Beobachtungen von erfahrenen Medizinerinnen und Medizinern, von Geistlichen, die Menschen begleiten, von anderen Berufsgruppen, auch von Familienangehörigen, die darüber berichten, wie und in welcher Art und Weise zum Beispiel die Eingebundenheit unseres Daseins eine Ressource ist, mit der man neue, auch medizinische Ziele erreichen kann. Es gibt Studien dazu, wie Menschen, die in einer starken Verbindung zu ihrer eigenen Gemeinde operiert werden, sich schneller von dieser Operation erholen als Menschen, die stark isoliert sind. Das ist jetzt auch überhaupt gar nichts Überraschendes. Das ist komplementär zu vielen Untersuchungen, die sie auch in Beobachtungen machen können. Also insofern, es gibt reichlich Datenmaterial im Hinblick auf diese Aspekte, ohne dass ich jetzt quantifizieren könnte, brauchen wir dazu eine bestimmte Anzahl von Betten innerhalb eines Krankenhauses, brauchen wir dazu eine wie auch immer geartete Anzahl von Mitarbeitenden mit verschiedenen Professionen etc. etc. Das ist im Moment so nicht möglich. Das, glaube ich, worum es jetzt geht, auch einem solchen Projekt, was Sie angesprochen haben, dem Spezi-Projekt, ist, auf diese Notwendigkeiten und Möglichkeiten hinzuweisen. Ich habe mal vor Jahren gesagt, wenn es darum geht, dass wir 4 oder 5 Lebensmonate bei einem lebensbedrohlichen Erkrankungsbild hinzufügen, zum Beispiel durch ein Medikament, dann würden wir ein solches Medikament als gerechtfertigt ansehen, selbst wenn es sehr kostenintensiv ist, es in der medizinischen Behandlung auch einzusetzen, wenn wir wissen, dass die Eingebundenheit eines Menschen im Hinblick auf sein soziales Umfeld eine positive Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich steigen lässt, dann nutzen wir diese Ressource gar nicht. So, wir haben also an der Stelle einen blinden Fleck bisher, und ich glaube, wir tun gut daran, hier mehr zu investieren im Sinne von neue Wege zu gehen und aus dieser vor allen Dingen auch zeitlichen Investition dann Schluss zu folgern, wie und in welcher Art und Weise das zu einer Verbesserung der Betreuung von Patientinnen und Patienten beiträgt.
Und da muss man ja wahrscheinlich auch sagen, selbst wenn es heute noch keine Standardqualifikation von Mitarbeitenden in Gesundheitsberufen in diese Richtung gibt, Spiritual Care wird, ohne dass die Menschen das vielleicht so nennen würden, natürlich geleistet in Krankenhäusern. Also mir ist das schon begegnet.
Absolut. Also ich glaube, das ist auch ein Teil des natürlichen Mitmenschlichen ist. Ich habe vorhin das Wort Barmherzigkeit gewählt. Das ist, glaube ich, ein Synonym von der Zuwendung, die man zum leidenden Menschen hat, und dass der leidende Mensch eben besonders davon profitiert, dass Begegnung stattfindet. Auch das ist Teil unserer christlichen Religion, die Heilungsgeschichten Christi im Lukasevangelium zum Beispiel haben alle ein ganz spezifisches Begegnungsmoment. Da kommen immer wieder die konkrete Berührung des Betroffenen durch Christus ins Spiel. Es wird immer darüber berichtet, dass sozusagen ein Handauflegen, ein Anpusten, ein wie auch immer in Beziehung treten zu dem Gegenüber dann die Heilung bewirkt. Also Heilung ganz stark verbunden mit dieser Berührungskomponente. Und Berührung ist ja nicht nur ein manueller Begriff, sozusagen ein physikalischer Begriff, sondern Berührung ist ja auch eben semantisch gesehen ein spiritueller Begriff. Und insofern kann man erkennen, dass sozusagen hier die Verquickung zwischen dem rein physikalischen, dem biologischen und der spirituellen Ebene eben auch schon aus der Tradition unseres Wissens heraus, unserer Glaubensüberzeugung heraus, zum Begleiten eines Patienten unbedingt gehört.
Ich habe zu Beginn gesagt, beim Thema Tod und Sterben, Sie haben an ganz vielen Fronten damit zu tun. die medizinische Seite natürlich, philosophisch, theologisch und privat. Alles haben wir jetzt einmal kurz angesprochen. Können Sie sagen, was Sie sich wünschen würden, im Umgang mit dem Thema Tod und Sterben? Jetzt ist gerade November, es hat vielleicht ein bisschen langen Bart, aber irgendwie ist dieser November der Monat, in dem man auch über diese Themen redet. Gibt es da was, was Sie sich wünschen würden?
Also ich glaube, wir haben eine dankenswerte Zeit dahingehend, dass wir, dass die Tabuisierung des Sterbens, die eigentlich die letzten Jahrzehnte sehr stark geprägt hat, ein Stück weit hinter uns lassen und uns selber in die Lage versetzen, darüber zu sprechen, so wie wir das heute tun, so wie das Menschen tun in Büchern, die sie darüber schreiben und aufklären oder Gedanken dazu vermitteln. Ich selbst habe ein Buch mit herausgegeben, wo zum Beispiel Menschen wie Reinhold Messner über die eigenen Erfahrungen berichten, auch im Hinblick auf den Tod seines Bruders und die schicksalshaften Kontexte, die sich daraus ergeben haben. Also wir sind dankenswerterweise so, dass wir ganz unterschiedliche Ebenen heute teilen können, in denen das nicht mehr aus unserem Leben verbannt wird. Damit ist die wichtigste Grundlage gelegt. Was ich mir persönlich wünsche, ist, dass wir diesen Schatz, den wir mit dieser Öffnung wieder vor uns haben, auch wirklich heben. Das bedeutet weit mehr als nur darüber zu schreiben oder an manchen Punkten zu reden, sondern es wirklich sehr bewusst zu integrieren in unsere Alltagssituation. Warum sage ich das? Ich hatte gerade eine Vorlesung bei Studierenden der Medizin, die auch im Hinblick auf unser Thema zu Patientenverfügungen einige Aspekte betrachtet hat. Und mir bewusst wurde mit denjenigen, die heute studieren, das sind 20, 22-jährige junge Menschen, die sind davon ausgegangen, dass Patientenverfügung immer schon gegeben hat. Dass es einfach ein Gegenstand ist, den man gar nicht diskutiert, sondern das macht man eben. Und denen nochmal zu erklären, sorry, die erste Diskussion über Therapiebegrenzung in Deutschland hat es im Jahre 1996 gegeben. Die erste Leitlinie zur Therapiereduktion im medizinischen Kontext ist in dem Jahr erst verfasst worden. Und die erste Patientenverfügung noch als gemeinschaftliche Aktivität der EKD zusammen mit der katholischen Bischofskonferenz stammt ebenfalls aus, ich glaube, 96 oder 97. Das heißt, wir reden erst seit dieser Zeit, also jetzt seit knapp 30 Jahren wieder darüber oder erstmalig darüber, dass wir eine selbstbestimmte Individualität haben, die sich mit dem Tod auseinandersetzen muss als erstes, die eingebettet sein darf in ein Wissen um die Endlichkeit in der Gesellschaft als zweites. Und die professionelle Begleitung in diesem Zusammenhang als drittes erwarten darf. So, und darüber eben auch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und das nicht nur zu delegieren in professionelle Hände, das, glaube ich, ist jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir hier keine generelle Angst, und damit möchte ich nicht sagen, man darf keine Angst vorm Sterben haben. Jeder hat Angst, auch ich habe Angst vorm Ende, von dem ich nicht weiß, wie es genau aussieht. Aber Martin Luther hat so schön gesagt, wenn ich wüsste, für mich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute das Apfelbäumchen noch pflanzen. Das ist, glaube ich, ein schönes Bild, wie und in welcher Art und Weise wir mit der Endlichkeit in unserem eigenen Leben und in dem Leben unserer Mitmenschen umgehen können. Dabei, das sage ich jetzt nochmal dazu, ist mir der Schutz des Lebens und das Einstehen für das Leben im Hinblick auf sozusagen unseren Auftrag, dass wir im Zweifel immer alles dafür tun, Leben zu erhalten, unbedingt wichtig, damit wir eben auch viel offener uns im Hinblick auf das natürliche Sterben bewegen können.
Denn das Sterben beginnt mit dem Leben. Professor Dr. Eckhard Nagel, ganz herzlichen Dank für die Zeit.
Sehr gerne, Frau Tröster, bitteschön.
Das war Himmelklar für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viele weitere spannende Folgen gibt es übrigens bei uns auf himmelklar.de. oder auch bei domradio.de und auf katholisch.de. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Mein Name ist Verena Tröster. Macht's gut.